Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Europäische Union steht vor gewaltigen Herausforderungen. Da ist die Flüchtlingskrise, die die EU in einem sehr schlechten Licht präsentiert, da einige wenige Länder mit der Verantwortung alleingelassen werden. Stichwort Dublin-Abkommen. Auch müssen wir uns die Frage gefallen lassen, was das denn für eine Wertegemeinschaft sein soll, die die Menschenrechte vor den Toren Europas weniger achtet als innerhalb ihrer Grenzen. Eigentlich müsste die EU auch ihre Kräfte bündeln, um nicht autokratischen Machthabern wie Putin und Erdogan die Deutungshoheit in internationalen Kriegs- und Krisengebieten zu überlassen, wie in Libyen oder Syrien. Herausforderungen gibt es also genug, doch tatsächlich bestimmte vor allem der Brexit die Agenda in Brüssel. Nun haben die Briten die EU verlassen und das mag bei der Trauer auch bedeuten, dass sich Brüssel bald wieder den wichtigen Themen widmen kann und sich auf sich selbst besinnt. Welche integrative Kraft der Brexit hat oder ob er eher die Fliehkräfte verstärkt, darüber möchte ich mit dem Historiker Professor Kieran Klaus Patel vom Lehrstuhl für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwig-Maximilian-Universität in München sprechen. Herr Patel, hinterlässt der Brexit eher einen Riss oder schweißt er die EU zusammen?
Mit dem Brexit geht ein Riss durch die Europäische Union, wobei die entscheidende Frage nun sein wird, ob es nur eine Spaltung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien werden wird oder ob weitere Spaltungen auf dieser Grundlage folgen werden.
Ich hatte eher das Gefühl, dass der Brexit und diese Hängepartien so abschreckend wirken, dass die eher EU-kritischen Länder wie Italien, Polen und Ungarn gar nicht mehr mit dem Gedanken spielen, sich zu distanzieren.
Da haben Sie ganz recht. Wir haben in den letzten 3 Jahren, seit 2016 oder 3,5 Jahren gesehen, dass die vor allen Dingen rechtspopulistischen Parteien, die davor mit einem Austritt gespielt hatten, diese Positionen nach und nach kassiert haben. Ich glaube aber, dass das sich relativ bald wieder ändern könnte, je nachdem, was jetzt passiert. Um da kurz auszuholen, wir haben ja gesehen, dass diese Phase der Verhandlungen bisher sehr krisenhaft für Großbritannien verlaufen ist, während die Europäische Union es sehr gut hinbekommen hat, mit einer Stimme zu sprechen. Wir sind aber heute in einem Moment, in dem nicht die ganze Frage Großbritannien und Brexit abgeschlossen ist, sondern eigentlich das wirkliche Spiel erst beginnt, nämlich die Frage, wie das künftige Verhältnis genau definiert werden wird. Und da werden die ganzen populistischen Parteien, ob in Frankreich, in den Niederlanden, in Italien, in Dänemark oder anderswo, die davor mit einem Austrittgedanken schon geliebäugelt hatten, sich sehr genau anschauen, was den Briten nun gelingen wird. Soll heißen, wenn es den Briten gelingt, über diese wichtige Frage eher einen Spaltkeil zwischen die Europäische Union Mitgliedstaaten zu treiben und einen sehr vorteilhaften Deal mittelfristig, langfristig auszuverhandeln, dann wird die Debatte wahrscheinlich in einigen dieser Länder zurückkommen. Vor allen Dingen auch in den Ländern, die eigentlich eher von der Europäischen Union weniger profitieren, zumindest direkt die Nettozahler sind. Und davon gibt es einige, wie etwa die Niederlande. Da könnte sich also dann die Debatte innerhalb der nächsten 1-2 Jahre wieder stark drehen.
Hat dieser langwierige Brexit-Prozess, der ja noch lange nicht abgeschlossen ist, hat der auch die Idee angestoßen, dass man demnächst eine andere Debattenkultur in Europa führen muss?
Dieses Argument, dass sich die Europäische Union verändern muss, dass es eine Nähe, größere Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern geben muss, die gibt es eigentlich schon seit den 70er und 80er Jahren. Insofern sind die Reformanläufe, diesen Unterschied, diesen Abstand zu verringern, eigentlich schon sehr alt. Ich glaube natürlich, dass der Brexit wieder einmal ein wichtiges Argument ist, um daran zu arbeiten. Die Meisterformel ist noch niemandem dazu eingefallen, wie man dauerhaft und nachhaltig das Verhältnis eben zu den Bürgerinnen und Bürgern so verändern kann, als dass vielleicht auch eine sachlichere Debatte über das Thema stattfindet. Wir haben ja leider in den letzten Jahren gerade eine Erosion der Debatte gesehen. Insofern ist da sehr interessant, inwieweit das gelingen kann, die Bürgerinnen und Bürger da näher an Bord zu holen.
Wir haben es ja mit erstarkendem Nationalismus nicht nur innerhalb der EU zu tun, also mit Blick auf Orbán oder auf die PiS-Regierung in Polen, sondern auch mit Großmachtgelüsten in Russland und der Türkei, also außerhalb der EU. Wir leben also in Zeiten, wo die EU doch eigentlich die Kräfte bündeln sollte und enger zusammenstehen sollte, um auch ein Gewicht in die Waagschale gegen diese geopolitischen Schwergewichte wie China, Türkei und USA werfen zu können. Wie kontraproduktiv ist da der Rückzug Großbritanniens?
Er ist auf jeden Fall ein schwerer Verlust, weil es ja nicht irgendein Mitgliedstaat, das da geht, es einfach ist, sondern ein sehr wichtiges, nicht nur als Atommacht, sondern natürlich auch aufgrund der Wirtschaftskraft Großbritanniens, aufgrund der weltpolitischen Rolle in vielerlei Hinsicht. Insofern ist es ein großer Verlust, wiederum mit der Einschränkung, dass man sagen muss, dass natürlich auch die Briten eigentlich ein großes Interesse haben müssen, mit der Europäischen Union weiterhin ein sehr enges Verhältnis zu haben. Denken wir noch einmal daran, dass knapp die Hälfte der britischen Ausfuhren in die Europäische Union führen und etwas mehr als die Hälfte der Einfuhren aus der Europäischen Union kommen. Also insofern wird in vielen Fragen, ob das den Handel angeht, die Sicherheitspolitik, Umweltstandards und vieles mehr, auch in Großbritannien sich die Frage stellen, inwieweit man sich wirklich dauerhaft und stark von der Europäischen Union abkoppeln wird. Ich glaube, im Moment ist wenig absehbar, in welchen Bereichen die Kooperation eng oder weniger eng sein wird. Aber ich glaube, dass es nicht sein wird, dass es sich um einen völligen Abstand handeln wird, dass die Briten quasi zu einem weltpolitischen Modell völliger Autonomie zurückkehren können. Das haben ja auch die Austrittsverhandlungen der letzten 3,5 Jahre bereits gezeigt.
Sie haben vor 3,5 Jahren hier im Deutschlandfunk gesagt, dass der Preis, den Großbritannien zahlen muss für seinen Souveränitätsgewinn, sehr hoch sein wird. Glauben Sie das immer noch?
Das glaube ich sehr wohl noch. Ich glaube, der erste Preis, und den haben wir sehr wohl gesehen, genau in diesen 3,5 Jahren, ist die innere Spaltung des Landes. Die enorme Polarisierung innerhalb der britischen Gesellschaft, die ja jetzt nicht nachgelassen hat, seit den Wahlen vom letzten Dezember und auch heute nicht nachlassen werden, in diesen Tagen, in denen der Brexit sich vollzieht. Das zweite, glaube ich, ist, was den Preis angeht, ist die Spaltung nicht nur in der Bevölkerung zwischen den Befürwortern und den Gegnern eines Brexit, sondern auch die zentrifugalen Tendenzen, die wir ja natürlich durch diese ganzen Debatten noch mal sehen, vor allen Dingen in Schottland, aber auch in Nordirland. Und die Frage, ob es ein vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland in 10, in 15 Jahren noch gibt, das ist, glaube ich, eine Wette, die eigentlich niemand wirklich beantworten kann. Also insofern ist da der Preis auf jeden Fall sehr hoch. Weitere Fragen kommen hinzu. Sie hatten gerade schon auf die Herausforderungen durch geopolitische Spieler, durch China, durch Russland erwähnt, die riesigen Herausforderungen im Bereich des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Und auch da stellt sich die Frage, wie das Vereinigte Königreich sich eigentlich aufstellen möchte. Um vielleicht nur ein, vielleicht weniger bekanntes Beispiel zu nennen, ist es eigentlich so, dass das Umweltrecht der Mitgliedstaaten der Europäischen Union so stark durch das Recht der Union selbst geprägt ist, dass die Briten sich auch überlegen müssen, ob sie eigentlich dann dabei bleiben, was sie bisher haben, dass das Recht der Europäischen Union oder ihr Umweltrecht ganz neu beginnen. Und das ist, glaube ich, angesichts der großen Herausforderungen eine immense Aufgabe, die leicht in Abgründe führen kann und die man auch außerhalb der britischen Inseln spüren würde. Aber was nur zeigt, wie hoch der Preis ist, um den es hier geht.
Es sollte ja auch darum gehen, weniger bürokratisch arbeiten zu können. Und wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall.
Davon ist sehr stark auszugehen, weil sie einfach über viele Politikbereiche hinweg, für die bisher die Europäische Union auch einfach Zuständigkeiten hatten, für die es einfach Regelungen gibt, im Grunde theoretisch die Frage sich stellen müssen, ob sie das Rad neu erfinden müssen oder wollen. Und ich glaube, was man zu fürchten hat in Großbritannien und darüber hinaus, dass es zu einer starken Deregulierung, gerade im Umweltbereich, aber auch in Bezug auf die Finanzmärkte und weiteres kommen könnte und dann zu Folgeerscheinungen, die ökologisch, aber auch was eben unsere Weltwirtschaftssysteme angeht, zu großen Problemen und Verwerfungen wiederum führen könnten. Also insofern stehen da große Aufgaben bevor. Der Ruf nach Freiheit, glaube ich, kann sehr schnell in Bürokratie untergehen und die ersten Maßnahmen, die Regierung Johnson getroffen hat, zeigen auch noch nicht, dass der Weg dahin sehr einfach sein wird.
Wenn jetzt aus Great Britain tatsächlich Little Britain wird, weil Wales, Irland und vor allem Schottland versuchen ihrerseits wieder an die EU anzudocken und diese Kräfte auch nicht mehr gebündelt werden können, wie stark wird das Kernkönigreich treffen?
Das würde eine historische Umwälzung sondersgleichen sein. Großbritannien war ja eigentlich nie, das muss man, glaube ich, auch nochmal sich vor Augen führen, wirklich ein Nationalstaat, auch in dieser Form, um die es jetzt geht. Weil im Grunde das, wohin man jetzt zurückkehren will, eigentlich gar nicht in dieser Form bestand. Was meine ich damit? Dass Großbritannien, das eben 1973 in die Europäische Union eintrat, das bereits in den 60er Jahren in Verhandlungen eingetreten war, war noch stark durch das Empire und das Commonwealth in einer ganz anderen Form geprägt worden. Also die weltpolitische Rolle, die es damals gab, hatte einen ganz anderen Hintergrund als das, was jetzt als Vereinigtes Königreich übrig bleibt. Also insofern wäre das eine immense Schwächung für ein klein England, wenn Sie dann wollen. Wobei die andere Frage, und die wird uns auch weiterhin beschäftigen, auch auf dieser Seite des Kanals, dann wirklich lautet, ob es tatsächlich diesen Teilen des Vereinigten Königreichs, die da nicht mehr dabei sein wollen, gelingen wird, in die Europäische Union einzutreten. Also, wenn zum Beispiel Schottland sagt, wir wir wollen uns unabhängig machen, wir wollen ein neues Referendum, und solche Rufe sind ja aus Edinburgh längst zu hören, stellt sich nicht nur die Frage, ob London da mitspielen wird, sondern eben auch weiterhin die Frage, inwieweit die spanische, die italienische und weitere Regierungen da mitmachen, die eigentlich überhaupt kein Interesse daran haben können, solchen separatistischen Tendenzen Vorschub zu leisten. Da müssen Sie sich dann nur wiederum die Situation in Barcelona und in anderen Städten anschauen. Und das wird dann jeweils die Nationalregierung in Madrid, in Rom und anderswo schnell dahin zu bringen, zu sagen, nein, das wollen wir eigentlich nicht, wir können die nicht aufnehmen.
Schottland sich ja doch arg unterscheidet von Valencia oder Katalonien.
Das ist richtig. Es ist, glaube ich, eher die Perspektive aus einer Hauptstadt wie Madrid, die dann wiederum einen sehr zweifeln lässt, dass eine spanische Nationalregierung einem Beitritt Schottlands zustimmen würde, weil das natürlich Wasser auf die Mühlen der katalonischen Separatisten sein würde.
Es bleibt also spannend.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und was eigentlich auch bedauerlich ist, es werden viele Fragen uns sehr stark beschäftigen, die eigentlich an den großen weltpolitischen Problemen eher vorbeigehen, die eher technischer Natur sind und bei denen nicht so wahnsinnig viel Konstruktives rumkommen wird.
Und für die Flüchtlingskrise haben wir nach wie vor keine Antwort.
Auch das ist leider richtig.
Ich sprach mit Professor Kieran Klaus Patel über die integrativen bzw. fliehenden Kräfte des Brexit auf die EU.